Gartenradio. Mitten im Grünen.
Es macht mir ja immer besonderen Spaß, über Erkenntnisse aus der Wissenschaft zu berichten. Vor allem, wenn der oder diejenige, die zum Teil jahrzehntelang forschen, richtig frische Erzählerinnen und Erzähler sind. Professor Dr. Ralf Pude ist so einer. Vor über 30 Jahren ist er durch einen Zufall auf Miscanthus gestoßen, also auf Chinaschilfe, diese Gräser mit den Federboa-ähnlichen Blüten, die in vielen Gärten wachsen. Man kann sie auch gartengestalterisch vielfältig einsetzen, auch ein Thema, das wir besprechen werden. Aber in erster Linie interessiert Ralf Pude sich dafür, was man alles aus Miscanthus machen kann. Von Mulch und Blumenerde bis hin zu Klopapier und ganzen Häusern. Einiges davon gibt's schon im Handel, anderes können wir sogar selber nachmachen, wenn wir wissen, wie es geht. Denn wie so oft zeigt sich, Erkenntnisse und alternative Materialien erforschen und entwickeln ist das eine. Aber die Forscher und Erfinderinnen brauchen ganz viel Durchhaltevermögen und Strahlkraft, damit Wissenschaft auch bei denjenigen ankommt, für die sie ja eigentlich betrieben wird, nämlich bei uns. Und so einen Forscher und Wissensvermittler lernen wir diesmal kennen. Es ist ein heißer Tag, als ich in Alfter ankomme, ein kleines Dorf westlich von Bonn. Dort ist das Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz, kurz INRIS, der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Bonn, wo Ralf Pude arbeitet. Das Institut ist in einer malerischen alten Gutsanlage untergebracht. Die lange Fassade aus rotem Klinker wird von einer riesigen Toreinfahrt unterbrochen, die in einen Hof mit Nebengebäuden und Haupthaus führt. Und dort auf dem Hof treffe ich Ralf Pude in Jeans und blau-weiß kariertem Hemd.
Ja, wir stehen jetzt hier in Ihrem Institut und gucken auf ein Hochbeet, steht Miscanthus drauf. Der Miscanthus ist jetzt 80 cm hoch. Wie hoch wird er noch?
Oh, der wird locker 3-4 Meter hoch. Wir haben den vor 3 Wochen geerntet und die Pflanze ist dann wieder ausgetrieben und die wächst jetzt 5 cm am Tag.
Und wie sah die aus, als Sie die geerntet haben?
Als Sie die geerntet haben, standen da 3-4 Meter hohe Stängel. Die Blätter waren schon abgefallen, so ein bisschen bambusartig, ein bisschen dünner von den Stängeln her, bräunlich, trocken. Und dann kann man die gut ernten, wegstellen oder weghäckseln. Und dann hat man ein trockenes Material, was man dann später verarbeiten kann.
Bevor wir jetzt drauf gucken, was Sie alles aus diesem Miscanthus machen können. Es gibt ja verschiedene Arten. Chinaschilf und Elefantengras sind die zwei großen Arten. Was verwenden Sie denn?
Also wir verwenden hier das Chinaschilf. Elefantengras wächst auch wirklich nur in Afrika, ist allerdings verwandt. Und bei diesem Chinaschilf gibt es zum Beispiel 2 Elternteile. Miscanthus saccharifloris ist etwas bambusähnlich, weil es ausläufertreibend ist, was man niemals zu Hause bei sich im Garten pflanzen sollte. Und das andere, was oft im Garten steht, ist Miscanthus sinensis, was so schöne Blüten bildet, so ein bisschen so wie Pampasgras aussehend. Und aus diesen beiden, aus diesem Saccharifloren sinensis, ist dieser Miscanthus giganteus, so heißt der, den bauen die Landwirte am Feld an, entstanden. Ein Zufallshybrid, der aber auch keine fertilen Samen hat, sodass sie also nicht unkontrolliert in der Landschaft ausbreiten kann.
Und auch nicht unterirdisch.
Auch nicht unterirdisch, der ist ganz standorttreu, also da brauchen Sie überhaupt gar keine Sorgen haben, dass der wandert wie Bambus.
Und Sie sind ja Professor für nachhaltige Rohstoffe. Was muss man dafür studieren?
Ich bin Agrarwissenschaftler und ich war schon der Erste, der in ganz Deutschland über Miscanthus rein zufällig seine Diplomarbeit geschrieben hat, 1992. Und damit bin ich schon aus der grauen Masse der Studenten ein wenig aufgefallen.
Wie kann man denn rein zufällig seine Diplomarbeit über Miscanthus schreiben?
Ja, weil ich mich immer schon als Kind für schnell wachsende Pflanzen interessiert habe. Und damals hatte ich Geburtstag und meine Großeltern wussten nicht, was sie mir schenken sollten. Und dann gab es einen allerersten Artikel über diese Pflanze. Und dann habe ich gesagt, schenkt mir doch da mal Pflanzen von. Und über genau diese Pflanzen habe ich meine Diplomarbeit geschrieben.
Wo hatten Sie die denn damals eingepflanzt?
Wir haben hier in der Nähe ein Grundstück an der A. Und dort habe ich dann den Versuch angelegt und bin mit der fertig ausgewerteten Diplomarbeit zum Professor gegangen, der dann ganz begeistert war. Und nun bin ich jetzt selber der Professor, so schließt sich der Kreis.
Was haben Sie denn dann für Versuche gemacht? Man hat ja nur begrenzte Möglichkeiten als Student. Wie haben Sie denn die Pflanze erforscht?
Das erste war, Schilf impliziert ja, eine Pflanze braucht viel Wasser. Und deshalb war der Versuch an einer hängigen Fläche, unten war ein Bachlauf und nach oben hin wurde die Fläche immer trockener. Und ich habe geschaut, ob die Pflanze relativ viel Wasser braucht, braucht sie nicht. ist herausgekommen. Also auf Standorten, wo man Mais anbauen kann, kann man auch diesen Landschilf anbauen. Und das war so der erste Anfang. Also wie baue ich überhaupt die Pflanze an? Und als ich die Diplomarbeit abgeschlossen hatte, habe ich sofort eine Doktorarbeit angeboten bekommen. Und da habe ich mich mit dem nächsten Problem der Pflanze beschäftigt, wie die Pflanze den ersten Winter übersteht, die sogenannte Winterfestigkeit. Und habe halt nachgewiesen, dass es völlig egal ist, wie kalt der Winter ist. Die Auswahl der Pflanze ist das Entscheidende. Und das Problem war immer nur in dem allerersten Jahr, wenn man die Pflanzen gepflanzt hat. Und wenn man die dann düngt, dann gehen die quasi grün in den Winter und reifen nicht ab. Und das ist das Entscheidende, dass man die eben nicht düngt, dass man die eher hungern lässt, die Pflanzen im ersten Jahr. Dass die also abreifen, wie es ein normaler Laubbaum eigentlich auch macht.
Dass man ihnen die Doktorarbeit angeboten hat, das hieß ja schon, da hat jemand gedacht, oder hat der Herr Puder aber eine ordentliche Idee, dann gucken wir jetzt mal weiter.
Genau, es ist wirklich in der Tat sehr ungewöhnlich, aber es war genau so. Ich habe das dann ja in so einer Doktorarbeit nachgewiesen, dass es nicht auf den Winter ankommt. Das glaubt einem aber dann keiner. Und dann habe ich die Gewaltsmethode gemacht und habe vor Winter in Polen Miscanthus gepflanzt und vorhergesagt, dass diese Pflanzen zu 100% wieder austreiben werden, was dann auch passiert ist. Und im Folgejahr war dann die Landesgartenschau Schloss Diek in der Nähe von Grevenbroich. Und dort hat ein Landschaftsarchitekt, der hier war, der dieses Rauschen vom Miscanthus im Wind gehört hat, ein Meer aus Chinaschilf, die Idee gehabt, dort mit Miscanthus zu starten. Und ich habe dann damals auf einen Schlag 15 Hektar Miscanthus gepflanzt, was vorher noch nie einer gemacht hat. Und dieser Miscanthus steht immer noch in Schloss Diek, wenn Sie da mal hingehen. Der wird dort jetzt verwendet, um dieses Schloss zu heizen.
Da sind wir ja schon bei der Verwendung. Wie kam dann die Phase, dass Sie geguckt haben, was kann man denn da alles mitmachen?
Genau, man muss vielleicht noch sagen, es gab in der Zeit, wo ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, auch ein Buch von Franz Alt, diesem bekannten Fernsehjournalisten. Das Buch heißt Schilfgras statt Atom und damit meinte er Miscanthus. Hat also diese Pflanze als Energiepflanze in die Öffentlichkeit gebracht, ein wenig sehr früh, weil eben diese Auswinterungsproblematik bestand. Aber er hat die als Energiepflanze vorgestellt. Und ich habe von Anfang an gesagt, diese Pflanze ist eigentlich zu schade, die energetisch zu nutzen. Man kann die viel mehr höherwertig stofflich nutzen. Und unmittelbar nach meiner Doktorarbeit habe ich eine Habilitationsarbeit auch noch angefangen. Und in meiner Habilitation habe ich mich damit beschäftigt, einen Leichtbeton als einen Baustoff aus dieser Pflanze zu entwickeln. Warum? Die Pflanze ist ziemlich siliziumreich und laienhaft. Als Agrarwissenschaftler habe ich gedacht, wenn die Pflanze viel Silizium hat, dann muss da irgendwie Zement anpacken können wie beim Sand. Und diese laienhafte Idee ist immerhin mit dem Förderpreis Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden. Und diese Entwicklung habe ich leider 23 Jahre zu früh gemacht, weil es war damals kein Thema, nachhaltig zu bauen, dämmende Häuser zu bauen. Und jetzt ist das ein Thema rauf und runter. Ich halte gefühlt bald 2 Vorträge dazu pro Woche.
Und wie muss man sich das dann vorstellen? Sind das dann Platten? Wie stehen die denn der Bauwirtschaft zur Verfügung, dann diese Miscanthuspflanzen?
Also wir sind gestartet, indem man so geschosshohe Wandelemente mit einem innenliegenden Holzfachwerkrahmen liegend eingeschalt hat. Und dann kann man dieses Wandelement hochheben und ganze Wände zum Hausbau mit dem LKW transportieren und so ein Haus auf nachwachsende Rohstoffbasis aufbauen. So war also die Grundidee. Diese Idee haben wir aber weiterentwickelt. Mittlerweile lassen wir schon den Zement auch noch weg, weil der Zement die schöne CO2-Bilanz kaputt macht und gehen hin zu Steinen, wo also nicht mehr Zement das Bindemittel ist oder sogar gar kein Bindemittel mehr verwenden und diese feingemahlene Miscanthusmasse pressen mit hohem Druck und Temperatur und daraus Platten dann herstellen.
Werden denn da auch schon Häuser für Privatleute gebaut?
Ja, in der Eifel gibt es ein erstes komplettes Miscanthushaus. Das hat jemand selber gebaut. Wir haben da auch ein bisschen beraten. Ich war da erst noch vor 3 Wochen mal wieder zu schauen in diesem Haus. Das Problem ist, wir wollen das jetzt upscalen und dafür brauchen wir diese bauamtlichen Zulassungen und die sind relativ teuer. Und da sind wir mit der NRW-Bauministerin Frau Scharrenbach dabei, diesen Vorgang zu beschleunigen, damit die Industrie auch wirklich in die Umsetzung kommen kann von diesen Ideen.
Was heißt upscalen?
Es ist also richtig, nicht einer baut ein Haus, sondern dass man richtig mehrere Häuser bauen kann. Es gibt da in Köln auch einen Architekten, der möchte eine ganze Miscanthus-Haussiedlung bauen im nächsten Jahr. Aber dafür brauchen diese bauamtliche Zulassung, weil sie sonst halt dort keinen einziehen lassen können.
Dauert das jetzt wieder 10 Jahre oder Was schätzt man?
Nein, das Problem ist hier nicht die Zeit, sondern die Kosten. Das kann also ganz schnell bis zu 1 Million Euro gehen, so eine bauamtliche Zulassung, weil alles Mögliche geprüft werden muss. Und das kann man natürlich nie als Uni aufbringen. Und deshalb brauchen wir Projektpartner, die das finanzieren. Und da sind wir auf der Suche.
Und was kostet das dann für einen privaten Bauherrn? Ist das so ähnlich teuer wie ein normales Haus? Preiswert da teurer oder wie?
Ja, das ist so ähnlich und vor allen Dingen ist die Besonderheit, wir achten darauf, dass das kreislauffähige Baustoffe sind, dass man dieses Haus später abreißen kann, theoretisch kleinschreddern kann und wiederverwenden kann. Das kann man ja mit vielen styroporbasierten Materialien, die dann angeklebt sind an so eine Hausfassade, ja eben nicht, weil man die nicht mehr trennen kann. Und das denken wir schon mit, sodass man also wirklich dann Häuser der Zukunft hat. Besondere ist, Miscanthus bindet ziemlich viel CO2. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter, bindet 30 Tonnen CO2. Und wenn Sie jetzt einen Hektar Miscanthus nehmen, können Sie da quasi ein kleines Einfamilienhaus bauen. Also haben Sie da 30 Tonnen CO2 drin, verbaut. Und wenn man jetzt auch noch das mit CO2-Zertifikaten rechnet, langlebige Produkte hat, sind das solche Baustoffe der Zukunft, die gerade immer mehr gefragt werden. Und die wir versuchen nach vorne zu bringen.
Und wie ist dann das Raumklima in so einem Haus? Ist das so ähnlich wie diese alten Fachwerkhäuser, die mit Lehmputz sind, kühl im Sommer, warm im Winter, so in der Richtung?
Ja, genau so ist das. Und als wir vor 3 Wochen in diesem Haus waren, das war auch ein ziemlich warmer Tag. Also da konnte man das absolut merken. Die Leute wohnen ja in dem Haus und haben das auch bestätigt. Ein ganz anderes Wohnklima.
Würden Sie auch gerne in so einem Miscanthus-Haus wohnen?
Ja, es gab sogar die Idee, dass ich so ein Musterhaus als erster baue, aber es hat sich damals zerschlagen, weil ich keine Baugenehmigung auf einem Grundstück bekommen habe, eben nämlich genau dort, wo ich mit meiner Diplomarbeit gestartet habe. Ja, aber man kann nicht alles haben.
Sind Sie auch schon rumgefahren so in der Welt? Zum Beispiel China würde mir jetzt einfallen. Was machen die eigentlich aus China-Schelf? Und gucken, was machen die anderen so aus dem Miscanthus?
Es ist eher umgekehrt. Die Chinesen kommen bei uns gucken, was wir mit Miscanthus machen. Die Chinesen haben es bisher nicht genutzt. Das steht dort eher so als Unkraut an Wegesrändern. Und mit einer Sichel sieht man schon mal, dass dort Miscanthus abgesenzt wurde. Und dass die auf dem Fahrrad solche Bündel in Papierfabriken transportiert haben. Und das wurde damit bei der Papiererzeugung mitverwendet, aber nur so als Neben, was sie so mit reingeworfen haben. Also diesen ganzen Baustoffmarkt wurden nicht berücksichtigt dort, aber das hat sich geändert, weil die genau beobachten, was wir machen. Ich selber bin auch der Gründer und Vorsitzender der Internationalen Miscanthus-Vereinigung und natürlich schauen wir von Dänemark bis Italien, was dort läuft. Wir sind untereinander alle vernetzt und versuchen, diese Pflanze weiter nach vorne zu bringen.
In welche Richtung denken denn die anderen?
Zum Beispiel in Italien ist es so Richtung Papier. In Frankreich ist sehr viel in Richtung Tiereinstreu vom Miscanthus. Und was sich gerade bei uns in Deutschland tut, ist vielleicht auch ein sehr spannender Markt, ist die Herstellung von Substraten. Also um den Torf zu ersetzen durch den Miscanthus. Wir haben alle möglichen Pflanzen getestet und Miscanthus als Substrat, weil es Lignin und weil es siliziumreich ist, hat sich als am erfolgreichsten gezeigt. Wir haben da sehr, sehr lange dran geforscht und es gibt jetzt erste Erdenwerke, so Richtung Niedersachsen, nördliches Nordrhein-Westfalen, wo die Erdenwerke mit Landwirten Abnahmeverträge über Miscanthus schließen, weil sie einfach jetzt Substrate aus dieser Pflanze entwickeln.
Kann man also auch schon im Handel bekommen, auch wir Hobbygärtner?
Ja, also es gibt also die ersten, die jetzt gerade so im letzten Winter angefangen haben, wo auch richtig Miscanthus draufsteht. Es gibt nur ein Akzeptanzproblem dabei. Miscanthus ist so ein hellbrauner Stängel und dieses Substrat, man erkennt diesen hellbraunen Miscanthus. Und das ist unerwünscht, weil ein Käufer dunklen Torf gewohnt ist, diese dunkle Farbe. Und es muss jetzt quasi eingefärbt werden, was eigentlich ein Witz ist, ein überflüssiger Arbeitsschritt. Aber damit die Akzeptanz bei den Verbrauchern, also deshalb bleibt es im Laden stehen, weil es eben nicht wie Torf aussieht. Das kann man aber lösen, man kann das zum Beispiel mit Biokohle färben. Und da sind die Firmen gerade dran, mehrere Firmen, nicht nur eine. Also das ist gerade auch so ein boomender Bereich, auch gerade hier speziell in Deutschland.
Und Sie haben gesagt, Streu, also Katzenstreu zum Beispiel, so in der Richtung?
Ja.
Kaninchen?
Ja, natürlich, aber eher hier in der Region zum Beispiel, hier sind sehr viele Pferdehalter, also gerade Pferdehalter nutzen das.
Statt Stroh.
Jedes Pferd ist ja unterschiedlich. Manche fressen ja das Stroh und das will man ja gerade verhindern. Miscanthus fressen die Tiere nicht. Und was die Besonderheit ist, Miscanthus hat ein höheres Saugvermögen, nimmt also mehr Feuchtigkeit auf. Sie müssen also seltener den Stall entmisten. was ein großer Vorteil ist. Und die Geruchsbindung ist sehr viel stärker, sodass sie also mehrere Aspekte haben, die hier positiv sind.
Und dann haben wir noch den ganz großen Bereich Hochwasserschutz. Wir hatten ja im Jahr 2021 hier im Ahrtal diese Riesenflut. War das eine Folge davon oder waren Sie da vorher schon dran?
Wir waren zufällig davor schon dran. Es gab nämlich schon mal 2016 hier ein Starkregenereignis, ganz in der Nähe von der Ahr und ganz in der Nähe hier vom Campus. Und dort haben wir einem Landwirt quer zum Hang Miscanthus anbauen lassen. Und es war 2016. Und dort ist die Hälfte des Dorfes, die unterhalb von diesem Miscanthusfeld lag, völlig verschont geblieben. Und die andere Straßenseite, die andere Dorfhälfte, war massiv von Schlammlawinen betroffen. Und diese Idee, die haben wir jetzt in die Region transportiert. Und das Spannende ist, dass die Stadt Bad Neuenahr den Landwirten Geld gibt, wenn sie quer zum Hang auf Flächen, die also geeignet sind, Miscanthus anbauen. Das Gleiche macht jetzt auch der Kreis Euskirchen. Und letzte Woche hat der Rat der Stadt Bornheim beschlossen, auch Hochwasserschutz mit Miscanthus zu fördern. Also hier bekommen dann die Landwirte Geld zur Etablierung von Miscanthusflächen und machen dann also etwas Positives für die Gesellschaft. Und wenn man das so ein bisschen weiter denkt, Landwirtschaft ist ja immer eher negativ dargestellt in der Presse. Hier ist etwas ganz Besonderes, wie das Image auch der Landwirtschaft wieder ganz anders sein kann, wie sie also unmittelbar einen Einfluss und Schutz für die Gesellschaft bietet. Und gleichzeitig wird aber diese Biomasse auch noch genutzt, kann verkauft werden in der Region, regionale Biomasse, also zum Beispiel als Tiereinstreu. Und dieser Gedankengang, also mehrere Aspekte damit zu erfüllen, ist eigentlich das Spannende. Und da hat man dann eine ganz andere Akzeptanz auch in der Gesellschaft, in der Bevölkerung.
Jetzt ist das ja ganz toll, dass man in der Landwirtschaft so viele Sachen macht. Was kann ich denn als Einzelner davon für mich nutzen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Garten habe? Kann ich mir selber Streu machen? Kann ich mir Dämmplatten, werde ich mir nicht machen können, aber wie kann ich den für mich nutzen?
Sie könnten hervorragend die Stängel nutzen von dem Miscanthus, schneiden sich da einfach 20 cm lange Stücke und tun die waagerecht in so Röhren reinstellen. Sie werden sehr schnell feststellen, dass Wildbienen das regelrecht lieben. Dieser Stängel ist zwar nicht so dick wie Bambus, aber genau diese relativ kleinen Stängel, die sind interessant für die Bienen. Ich mache das selber auch in unserer Plantage, habe das da überall aufgehangen und das ist erstaunlich, wie schnell das angenommen wird.
Hier haben wir jetzt mal so ein paar, die liegen hier an der Seite.
Ja, ja, ganz. Hier sehen Sie auch mal so ein Loch, ne? Das ist für die Bienen genau die richtige Größe, wo die dann anfangen.
Ja, die sind so 5-6 mm.
Genau. Ne? Und selbst wenn die also gefüllt sind mit Parenchymen, dann holen die das da raus und machen das selber auf. Also das ist genau die richtige Größe. Sie können auch so kleine Dachdeckungen bauen, habe ich auch schon mal gemacht, so einen kleinen Überstand. Oder halt, was sehr, sehr gut funktioniert, wenn Sie so einen Gartenhäcksler hat, der das klein bekommt, dies als Einstreu in Erdbeeren zu verwenden. Das Material, habe ich ja schon gesagt, ist ziemlich siliziumreich. Und wenn Sie das zwischen Erdbeeren streuen, haben Sie fast kein Problem mit Schnecken, weil dieses klein gehäckselte Material klebt an den Schnecken. Das mögen die überhaupt nicht. Und das Silizium ist auch etwas, was sie offensichtlich nicht mögen. Erdbeeren in Miscanthus ist also eine ganz, ganz gute Idee. Und somit könnten sie diese ganze Biomasse aus ihrem Garten selber ziemlich intelligent nutzen.
Könnte ich ja nicht nur um Erdbeeren rum, sondern eigentlich um alle Stauden, um alles, was gerne von Schnecken gefressen wird.
Ja,
ne?
Natürlich, ja. Aber bei Erdbeeren ist so ein gutes Beispiel. Und das ist auch wirklich größer auch erprobt. Und es ist auch nachgewiesen, dass das tatsächlich so ist.
Kann man das schon kaufen, Miscanthus-Mulch?
Ja. Steht auch drauf auf dem Sack, Miscanthus Mulch kann man kaufen.
Wenn ich jetzt an die Gartengestaltung denke, Sie reden ja hier von diesem riesen Chinaschilf. Mhm. Müsste ich das dann auch immer nehmen, damit ich das so zu Hause nutzen kann? Oder kann ich eins nehmen? Es gibt ja auch ganz viele Sorten von diesen verschiedenen Arten, die sehr malerisch sind. Blatt, Blüte, sieht ja alles sehr unterschiedlich aus. Gibt es das in schön und nützlich?
Also das Problem ist, dass die Stängel dünner sind. Das sind meistens Miscanthus sinensis-Formen, die so schön blühen. Und da können Sie auf gar keinen Fall diese Insektenhotels mitbauen, die ist einfach zu dünn. Häckseln und als Einstreu nehmen geht, weil diese Sinensis-Formen ziemlich blattreich sind. Und diese Blätter, da steckt das Silizium drin. Also für Einstreu geht das, aber eben nicht für diese Insektenhotels.
Eignet sich das auch als Hecke, als Windschutz, als Sichtschutz?
Ja, das eignet sich als Pflanze, als Sichtschutz. Aber Sie können natürlich auch selber aus diesen Miscanthus-Halmen, aus diesem Bündel, sich einen Sichtschutz bauen. Habe ich also selber auch schon mal gemacht. Der ist extremst langlebig. Also ich glaube, ich habe das vor 20 Jahren gemacht. Der steht immer noch.
Wie haben Sie die denn gemacht? Ein Stängel neben dem anderen und dann schön geflochten?
Nee, Zaunpfahl, zwei Latten dran und dann dazwischen gestellt. So breit einfach, so quasi bündelweise. Das wäre so etwas, wenn Sie da aber jetzt so richtig eine Hecke mit pflanzen, kann man das machen, kommt das Grundstück drauf an. Sie müssen bedenken, wenn Sie diesen, den die Landwirte anbauen, diesen Giganteus anbauen, der verliert über Winter die Blätter. Also so ab Januar, Februar und die fliegen dann rum. Da können Sie Ärger mit Ihrem Nachbarn bekommen. Diese Sinensis-Typen behalten die Blätter und insofern, wenn man eine Hecke macht, dann müsste man eher diese Miscanthus Sinensis-Typen nehmen. Die werden aber auch nicht so hoch. Aber dass die Blätter dranbleiben, weil sonst sammeln sie auch in ihrem eigenen Garten die ganzen Blätter wieder auf.
Und er gilt ja, also auf alle Fälle der Giganteus, als Bodenverbesserer. Warum? Wie macht er das?
Und darunter siedeln sich ganz schnell Regenwürmer an, weil die Blätter eben genau auf den Boden fallen und das eine super Nahrung ist für die Regenwürmer. Deshalb hat man da ein richtig reges Bodenleben. Das ist auch genau das, was uns bei diesem Starkregen zunutze machen. Das Wasser stoppt in dem Miscanthusbestand und durch die ganzen Regenwurmlöcher infiltriert das Wasser in den Boden. Also der Boden wird durch den Anbau vom Miscanthus besser, der Humusgehalte steigen. Und dieser Humus, der da entsteht, ist sogar ein stabiler Humus, der also relativ schwer abgebaut werden kann.
Kann der Rest, wenn ich jetzt gerade keine Verwendung habe, in Kompost?
Ja, der kann auf jeden Fall in Kompost.
Gucken wir mal um die Ecke, wo gehäckselt wird. Hallo, da ist ein Mann mit einer Maske.
Genau, und der macht jetzt diese Biomasse klein. Ist jetzt hier in diesem Fall eine Schneidmühle, um also kleinere Fraktionen davon hinzubekommen. Gibt aber auch eine Hammermühle. Wir haben also verschiedene Verkleinerungsgeräte. Wir haben da hinten sogar eine Siebmaschine stehen, um Sieblinien von dem Miscanthus dann herzustellen. Weil wenn wir Papier daraus herstellen wollen, müssen wir es noch feiner haben bei Baustoffen. Noch ein bisschen größer. Wenn wir wieder Putz machen wollen, was wir auch machen können, dann braucht man wieder relativ feinen Miscanthus. Also fein heißt dann 1 bis 2 Millimeter, also so fein.
Darf ich mal einmal fühlen?
Ja, klar.
Also es ist weich, aber pickt ein bisschen.
Genau. Und das ist genau das, was dann die Schnecken nicht mögen. Dafür brauchen sie dann nicht so fein zu machen. Da reicht das so ein bisschen gröber.
Da frage ich mich, wie mag sich denn das Miscanthus Klopapier anfühlen? Und das zeigt mir Andreas Bude auch noch schnell in einem Ausstellungsraum, in dem Baustoffe, Tischplatten und Blumenerde aus Miscanthus ausgestellt sind. Und da liegt es dann. Ein helles Blatt mit eingestanztem Blumenmuster.
Das ist Miscanthus Toilettenpapier.
Ist ganz weich.
Ja, jeder.
Und Eierkartons haben wir auch.
Eierkartons. Also bei dem Toilettenpapier wird auch Handtuchpapier für diese Handtuchhalter von der gleichen Firma hergestellt. Und hier ist die Besonderheit, dass die Firma dieses verwendete Handtuchpapier wieder mit zurücknimmt und wieder in den Kreislauf führt. Also diese Kreislaufwirtschaft steckt da drin und dann ist es natürlich schon so ein bisschen was Vertretbares.
Ist schon toll, ne? Aber wenn man denkt, wie lange Sie da dran sind.
Das Schöne ist ja, meine ganzen Absolventen sitzen ja überall mittlerweile, also im Mainz, im Ministerium oder so. Man baut ja ein Netzwerk auf und über diese ganzen Ebenen geht das dann schrittweise weiter und die Erfolge stellen sich einfach ein.
Gibt es in Deutschland viele Professoren für nachwachsende Rohstoffe?
Ganze 3. In Stuttgart-Hohenheim eine Kollegin, die Frau Lewandowski. Und es gibt in Gießen den John Clifton Braun. Und erstaunlicherweise kennen wir 3 uns alle extrem gut. Und alle 3 sind wir Miscanthus-Forscher. Und wir alle 3 sind auch in der Bioökonomie, im Bioökonomierat sehr aktiv und versuchen also die Idee von der Pflanze zum Produkt in die Wirtschaft zu bringen.
Klingt eigentlich alles ganz logisch, aber auf dem Weg zu einem Forschungsacker draußen in den Feldern muss ich doch noch mal nachhaken, ob Ralf Bude in über 30 Jahren Miscanthus-Forschung wirklich noch keinen Durchhänger hatte.
Ich war immer von der Sache überzeugt, aber es ist halt sehr, sehr langwierig. Und das Problem von einem Wissenschaftler ist, dass er in der Regel immer nur Zeitverträge hat, irgendwann weg ist. Und es ist bei mir einfach ein Glücksfall, dass ich an der Universität Bonn bleiben konnte, was so nicht oft vorkommt. Und deshalb konnte ich diese Forschung immer weiter betreiben. Normalerweise ist man nach 3 Jahren weg und dann ist auch das Wissensgebiet weg. Und das ist halt in meinem Fall nicht, weil ich bin jetzt halt schon 32 Jahre an der Uni Bonn und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Ergebnisse, die Erfolge sich jetzt einstellen werden. Das ist jetzt genau die Zeit und man merkt, dass durch die ganzen Anfragen und die ganzen Unternehmen, die das Thema aufgreifen, dass das tatsächlich kommen wird. Wir haben sogar schon 2 Start-ups, die sich gegründet haben. Wir haben sogar auch zwei Patente, wo wir jetzt versuchen, diese auszulizenzieren, um wieder Geld zurückzubekommen und die dann wieder in die Forschung zu setzen.
Was haben Sie denn überhaupt alles schon erforscht, was man brauchen kann?
Mein Schwerpunkt liegt auf mehrjährigen Pflanzen. Der Landwirt, wir sehen hier rechts und links Getreide, vor uns waren Zuckerrüben vorbeigegangen. Die Landwirte sind ja in der Regel einige Kulturen gewöhnt, Rüben, Weizen, Gerste, Mais, Kartoffeln. Und ich habe mich auf mehrjährige Kulturen spezialisiert. Warum? Weil das Low-Input-Pflanzen sind, weil man die mit wenig Dünger, mit ganz wenig Pflanzenschutz anbauen kann und trotzdem hohe Biomasseerträge erzielt. Die durchwurzeln den Boden besser. Es hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel zu dem Baum Paulownia kommen, und dort hatte ich in Bonn Vorlesungen und unsere Fakultät ist gegenüber vom Botanischen Garten in Bonn angesiedelt. Und dort hat mir ein Gärtner Samen von der Pflanze gegeben, der gesagt, Sie sind doch der, die diese schnell wachsenden Pflanzen machen, probieren Sie mal diesen Baum aus. Und Paulownia, Blauglockenbaum, wird auch Kiribaum genannt, den erforschen wir jetzt seit 2008, weil der Baum halt extrem schnell wächst. Jahresringe von 3 bis 4 Zentimeter, nicht Millimeter, sondern Zentimeter haben kann. Und den können Sie in 12 Jahren dann schon wieder ernten. Bei einer Fichte warten Sie 70 Jahre. Das ist aber kein Baum für einen kleinen Garten, weil der Baum sehr, sehr große Blätter macht, sehr, sehr schnell wächst, beschattet.
Innenstädte? Straßenbeschattung?
In Innenstädte wäre das so eine Idee, Spielplätze beschatten.
Und dieser kleine Hain hier, die sind jetzt etwa 5 Meter hoch.
Diese Bäume sind erst 3 Jahre alt.
Oh.
Und wenn Sie den hier neben sich sehen, dann sehen Sie mal, da ist Ihr Arm dünner als der Baum. Der wächst wirklich so extrem schnell und dann auch noch relativ gerade.
Braucht der nicht unglaublich viel Wasser?
Nee, wir bewässern den nicht. Der wurzelt relativ tief.
Was mache ich mit dem, wenn Sie sagen, der wird dann beerntet?
Es ist ein sehr leichtes, aber gleichzeitig stabiles Holz. Und überall, wo Leichtbau gefragt ist, also Wohnmobil, Karawanausbau, Schiffsbau, Windflügelräder, die sind innen bisher mit Balsaholz ausgekleidet. Überall da, wo was leicht und stabil sein muss, ist also genau die Anwendung von dem Paulownia Holz. Im Baumarkt kann man das Paulownia Holz mittlerweile sogar auch schon seit wenigen Jahren kaufen, für den Bastelbereich zum Beispiel.
Also kann ich guten Gewissens dieses Paulownia Holz kaufen, weil ich weiß, da hat jetzt kein Baum im tropischen Regenwald sein Leben lassen müssen?
Genau, das ist so die Absicht, das Ziel. Wenn Sie aber jetzt einfach mal Paulownia googeln, dann werden Sie Paulownia und Invasivität sofort finden. Und das liegt daran, dass die Schweizer Paulownia als invasive Art eingestuft haben. Und das ist Paulownia tomentosa auch wirklich. Und hier stehen wir jetzt in einer Fläche, das sind alles Hybriden wieder, die keine fertilen Samen machen, sodass man also nicht die Sorge haben muss, dass sie sich unkontrolliert in der Landschaft ausbreiten. Und das müssen wir immer dazu sagen, uns geht es hier nicht um Paulownia tomentosa, sondern um Hybriden, die keine fertilen Samen haben, weil sonst würde man ja irgendetwas ausbreiten, was nicht gewollt ist. Wie vorhin hätten Sie fragen können, warum eigentlich jetzt erst? Warum machen Sie das erst seit 2008? Die Pflanze war völlig undercover. Die Chinesen machen das schon im großen Stil, aber keiner hat die Literatur dazu gelesen. Erst als 2003 rum ein so ein Standardwerk über Paulownia ins Englische übersetzt worden ist. Da fing es auf einmal an, dass sich in Europa mehrere für diesen Baum interessiert haben. Also dieses Wissen war einfach banal durch chinesische Literatur für Europa nicht präsent. Und deshalb gibt es diese Forschung erst seit wenigen Jahren. Was hier das Besondere ist, was wir jetzt hinbekommen haben, wir können mit diesen Bäumen CO2-Zertifikate ausstellen. Und deshalb werden gerade Plantagen angelegt von Paulownia und dann wird nicht im Naturschutzgebiet irgendwo in Fernost oder in Lateinamerika angelegt, was man als Käufer nicht nachvollziehen kann, sondern regional vor Ort in die Umsetzung. Das ist das, was wir hier gerade auch aufbauen. Deshalb suchen wir auch Anbauer von Paulownia-Flächen, um dann hier mehr Zertifikate ausstellen zu können. Also Sie sehen, wie weit das Feld ist, um Sachen nach vorne zu bringen. Und das ist gerade so ein relativ spannender Markt, der ganz am Anfang ist und sich gerade entwickelt.
Sollen wir wieder zurückgehen?
Ja.
Jetzt haben wir viele Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche. Und dann gibt es natürlich auch immer Kritiker, die sagen, dann lasst uns doch lieber auf den ganzen Flächen Sachen anbauen, die können wir dann essen, also Weizen und Roggen und sowas alles, und machen uns unabhängiger von der globalen Nahrungskette. Bauen jetzt nicht Pflanzen an, die wir dann als Baustoffe oder als Brennmaterial oder sonst irgendwie verwerten. Was sagen Sie denn dazu?
Einmal kann man das kombinieren, weil wir haben an der anderen Fläche, wo wir jetzt gerade nicht hingehen, unter den Paulownia Bäumen kein Gras, sondern die Apfelminze stehen zum Beispiel. Apfelminze ist relativ schattenbedürftig. Und so kombinieren wir also Nahrungsmittelpflanzen, in diesem Falle Arzneipflanzen, mit Paulownia. Es wäre auch Bärlauch eine ideale Pflanze, darunter zu pflanzen. Das ist dieser eine Aspekt. Man kann die Pflanzen auch miteinander kombinieren. Und das andere ist, dass quasi jeder Landwirt hat unglücklich zugeschnittene Flächen oder schon mal weiter vom Betrieb wegliegende Flächen. Und auf diese Flächen muss man gehen. Also nicht auf den zuckerrübenfähigen Standorten Miscanthus anbauen, sondern auf entlegenen Flächen, auf ungünstig zugeschnittenen Flächen, feuchte Flächen, vielleicht weil sie am Bachlauf liegen. Dafür bieten sich diese Flächen an und da gibt es genug von.
Und haben Sie denn mit dem Franz Alt mal Kontakt aufgenommen?
Ja, also wir machen alle 2 Jahre eine internationale Miscanthus-Vereinigung. Und wir haben den hier an den Standort eingeladen und er hat auch sofort zugesagt, weil er das natürlich verfolgt, was wir machen. Ja, er war begeistert, weil in der Tat hat er das Ganze ja durch sein Buch ausgelöst.
Und man muss sagen, es war ja ein Laie, ein Journalist, der hatte ja eigentlich mit Schilfen gar nichts am Hut.
Nee, überhaupt nichts. Aber das ist ja immer das Spannende, wenn man so mit verschiedenen Sichtwinkeln sich den Sachen nähert, weil man so eben zu neuen Erkenntnissen kommt.
Wie lange sind Sie noch Professor?
Noch 10 Jahre.
Und was erhoffen Sie sich in den 10 Jahren noch zu erreichen?
Dass ich noch mehr von diesem Produkt, dass man die quasi im Laden kaufen kann. Das fängt ja jetzt gerade so an, dass man sagen kann, guck mal, das hast du mitentwickelt. Also dass es einfach in die Umsetzung geht.
Haben Sie irgendwie einen Spitznamen, Mr. Miscanthus oder sowas?
Ja, Miscanthus Papst wird auch schon mal gesagt. Passt jetzt gerade zur Papstwahl, aber ich bin eher ein bescheidener Mensch, weil ein Professor wird eigentlich bewertet danach, wie viel Veröffentlichungen er schreibt. Und bei mir ist eher so das Maß, was ist in die Umsetzung gegangen. Also dieser Transfer ist ja momentan das Thema überhaupt in der Wissenschaft, dass alles zu viel stecken bleibt und mehr Transfer geschaffen werden muss. Das mache ich schon die ganze Zeit und bin da eigentlich so ein bisschen so ein Vorreiter.
Können auch normale Leute sich das alles mal so angucken und erklären lassen, so wie ich jetzt?
Also wir machen hier jede Woche 1-2 Führungen. Ja, und was wir jedes zweite Jahr ganz groß machen, ist ein Tag der offenen Tür. Und am Sonntag, den 15. Juni, haben wir hier wieder Tag der offenen Tür mit Traktorrundfahrten, was für die Kinder immer spannend ist, wo wir die ganzen Versuche auch im Feld zeigen und alles auch, was wir aus diesen nachwachsenden Rohstoffen machen können. Es gibt eine kleine Wissenschaftsrallye, es gibt kleine Preise zu gewinnen. Die Landfrauen machen Kaffee und Kuchen und ohne weiteres können wir hier so 1000, 1500 Besucher auch erwarten, weil die Leute einfach sehen wollen, was wir hier machen.
Wenn Sie auch einmal sehen möchten, was die Wissenschaftler im Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz in Alfter bei Bonn so machen und Ralf Pude mal selber erleben oder was fragen oder eine Idee loswerden möchten, fahren Sie doch mal hin. Am 15. Juni, genaue Adresse und ein paar Bilder, gibt es wie immer auf gartenradio.fm. Und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Unterstützen, fürs Abonnieren, Weitersagen und vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sigoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Schilfrohrsänger. Gartenradio Ausblick.
Beim nächsten Mal geht's um Basilikum. Dieses wunderbare Küchenkraut, und wer es selbst anbaut, im Garten oder auf der Fensterbank, hat natürlich eine viel größere Geschmacksvielfalt zur Auswahl. Thai-Basilikum, Zitronen-Basilikum, Zimt-Basilikum, Anis-Basilikum, so könnte man noch eine ganze Weile weitermachen. Manche davon lassen sich nur als einjähriges Kraut anbauen, hier in unseren Breitengraden. Andere können unter bestimmten Umständen überwintern. Und eine unermüdliche Basilikum-Ausprobiererin ist Gärtnermeisterin Dagmar Hauke
Immer wieder sät sie neue Sorten aus und guckt, wer, wie und wo am liebsten wächst. Und sie wird uns von ihren Erfahrungen und Erfolgen, aber auch von eher zickigen Basilikumsorten berichten.